Nachhilfe-Podcast rund um toxische Beziehungen. Von und mit Turit Müller.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag Mutiges Herz. Ich möchte heute über etwas sprechen, das mir von Hörenden angetragen wurde. Ich freue mich, dass ich jetzt immer mehr Rückmeldungen und Fragen bekomme. Und zwar gab es Interesse daran, aktiv zuhören zu lernen. Warum ist aktiv zuhören für uns, die wir uns für Narzissmus, für dysfunktionale Beziehungen interessieren, spannend? Und zwar würde ich diese Technik oder vielmehr einen Teil dieser Technik besonders dann anwenden, wenn es gemeinsame Kinder mit dem ehemaligen Partner, mit der ehemaligen Partnerin gibt und der Wunsch besteht, diese Kinder emotional zu unterstützen, ohne sie in einen Loyalitätskonflikt zu stürzen, dadurch, dass man vielleicht dann doch seine eigene Meinung über den anderen, über die andere in das Gespräch hineinträgt. Das ist ja eine schwierige Konstellation, eine Herausforderung für die meisten Eltern, die in dieser Situation sind. Und zwar ist es eine Technik aus dem aktiven Zuhören, die sich Paraphrasieren nennt, also an der Phrase entlang sozusagen nochmal zusammenfassen, was ich die andere Person habe sagen hören. Aber fangen wir mal vorne an. Was ist aktives Zuhören? Aktives Zuhören ist eine Kommunikationstechnik, die ursprünglich von Carl Rogers erfunden wurde im Rahmen der psychotherapeutischen Technik, die er entwickelt hat. Und bei dieser Technik ging es darum, dass Menschen so lange über ihre Sorgen reden, bis sie sozusagen selber Lösungen dafür finden. Das Gegenüber sollte diese Lösungen nicht vorgeben, sondern einfach ein spiegelndes Gegenüber sein, ein aktiv zuhörendes Gegenüber, was den Erkenntnisprozess beim Klienten, bei der Klientin unterstützt. Und dafür wurde diese Technik gemacht. Das heißt, man merkt schon, in Reinform ist sie nicht in allen Lebenslagen anwendbar, denn wir sind ja nicht permanent dabei, andere Leute zu therapieren. Aber Teile dieser Technik oder in bestimmten Momenten im Leben macht das durchaus Sinn. Und sie wird auch angewendet in vielen verschiedenen Bereichen, nicht nur in therapeutischen oder beratenden Berufen, sondern wird auch trainiert in der Führungskräfteentwicklung und so weiter. Ja, also diese Gesprächstechnik ist eine Hebammentechnik. Es geht also darum, dass die andere Person das Gespräch leitet und ich sie einfach dabei unterstütze und ihr helfe, herauszufinden, was sie eigentlich sagen will. Wir reden ja manchmal so ins Blaue hinein und wissen noch gar nicht so ganz genau, wo wir drauf los wollen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht die Leitung des Gesprächs übernehmen, sondern gucken, wo möchte die andere Person hin. Das heißt, wir stellen nicht wie bei einem Interview oder so Fragen. Dann haben wir einen Smalltalk sozusagen nach Karteikarten oder wir erfahren, was uns interessiert, aber wir wissen gar nicht, ob das das ist, was das Gegenüber erzählen wollte. Und dadurch steuern wir vielleicht zu Themen, die für den anderen Menschen gar nicht relevant waren und weg von denen, die eigentlich relevant waren, auf die wir vielleicht nicht gekommen wären, weil wir eben gar nicht wussten, dass das ein Thema ist. Oder wir haben auch das Risiko, dass wir in Fettnäpfe treten, weil wir Themen auf den Tisch bringen, die da eben gar nicht hingehören. Wir müssen uns das vorstellen, ein bisschen wie mit der Wünschelrute nach einer Wasserader zu graben. Wenn wir der Wasserader näher kommen, dann wird es sprudeln. Also wenn wir mit unseren Rückmeldungen da nah an dem sind, was raus möchte, dann wird das Gespräch in Fluss kommen. Das merken wir dann schon. Das heißt, man merkt schon, kriegt schon einen Eindruck, das ist ein bisschen anders als das, was die meisten vielleicht gewohnt sind vom Gespräch her. Da gibt es noch einige andere ungewohnte Dinge, zum Beispiel, dass wir Lösungslosigkeit aushalten. Das heißt, dass wir keine Ratschläge geben, auch wenn es schwer fällt. Und auch, dass wir die Emotionen des Gegenübers aushalten. Das ist vielleicht für Eltern jetzt auch schon eine vertraute Sache, aber natürlich je nachdem, wie wir auch mit unseren eigenen Gefühlen umgehen können oder auch nicht, gegebenenfalls auch eine Lernaufgabe. Ja, außerdem geht es darum, dass wir auch Pausen aushalten, denn Pausen haben im Gespräch eine wichtige Funktion. Manchen sind sie unangenehm, weil wir denken, uiuiui, reißt der Faden ab, mache ich das nicht gut oder wird die Zeit nicht gut genutzt. Da schleicht sich vielleicht dann noch so ein kapitalistischer Gedanke ein. Aber tatsächlich sind die Pausen etwas Wichtiges. Sie sind zum Beispiel dazu da, dass ich merke, oh, hier endet ein Kapitel oder oh, jetzt müsste ich mal wieder einen Impuls reingeben, damit es weitergeht oder und das wäre das Wünschenswerte, da kommt etwas in Bewegung. Jetzt denkt die andere Person nach über das, was sie gesagt hat oder über das, was sie von mir gespiegelt bekommen hat. Und dieses Spiegeln ist übrigens auch eine Technik. Man kann körperlich spiegeln, dass man sich von der Haltung her in eine ähnliche Haltung begibt und dadurch auch emotional in eine ähnliche Haltung begibt wie das Gegenüber. Das ist aber bitte nicht nachäffen, sondern das ist einfach, dass wir so ein bisschen in Resonanz gehen mit dem anderen Menschen. Das machen wir meistens sowieso intuitiv. Oder das ist eben sehr besonders das verbale Spiegeln. Das heißt, dass wir mit Worten rückmelden, was wir beim Gegenüber wahrnehmen. Das ist eine mögliche Form, einen Impuls zu geben, damit das Gespräch weitergeht und sich vertieft. Zum Beispiel zu sagen, huch, du hast mir gerade so was Trauriges erzählt, aber du lachst. Wie passt das zusammen? Und dann kann das Gegenüber da mal hinführen und sagen, oh, das habe ich gar nicht gemerkt. Ich glaube, das ist eine Übersprungshandlung, weil ich damit noch nicht so richtig durch bin, das arbeitet noch in mir, das kann ich noch gar nicht so ganz an mich ranlassen. Ja? Oder auch eine Pause kann zum Beispiel verbal gespiegelt werden, wenn sie uns prägnant oder bedeutungstragend erscheint. Na, da weißt du jetzt erstmal nichts mehr zu sagen. Ja, nee, da weiß ich wirklich nichts zu sagen, weil ich einfach nicht weiter weiß. Naja, also hier, du merkst schon, da passieren die wesentlichen Dinge eben auch oft körpersprachlich oder verhaltensmäßig und die können wir aufgreifen durch Spiegeln. Ansonsten geben wir, wenn wir überhaupt Fragen reingeben, offene Fragen rein. Das heißt Fragen, auf die man nicht mit Ja, Nein oder einer geschlossenen Antwort wie 38 oder Hamburg reagieren kann. Fragen, die uns also zum Gespräch anregen. Das sind zum Beispiel Fragen, die mit dem Wort wie beginnen. Wie war dein Wochenende? Statt was hast du am Wochenende gemacht? Wo dann irgendwie Reiten, Fußball und Spazieren gehen die Antwort ist und dann endet das Ganze schon. Es geht also immer wieder darum, nicht zu sehr zu steuern. Besonders offen bleibt diese Technik bei dem, worauf ich eigentlich raus will, nämlich bei dem Paraphrasieren, das Wiedergeben des emotionalen Kerns dessen, was ich die andere Person habe sagen hören. Ich fasse das also kurz zusammen und manchmal macht es Sinn, dass es wie eine Nacherzählung ist, dass ich wirklich alle Punkte wiedergebe, die ich gehört habe, zum Beispiel im beruflichen Kontext oder so, kann das mal Sinn machen. Oder wenn es so um Vollständigkeit geht, dass ich gucke, ob ich nichts vergessen habe, ob mir alles klar geworden ist. Aber oft macht es Sinn, es zusammenzufassen auf die wesentliche Information darin. Also wenn wir einen wilden Morgenstart geschildert bekommen, dass wir nicht jede einzelne Aktivität zum Beispiel aufzählen, sondern einfach sagen, meine Güte, da hast du ja aber schon ganz schön was erlebt heute Morgen. Aber es scheint so, dass du so angenehm belebt bist und gar nicht so gestresst. Und dann hat das Gegenüber die Möglichkeit zu korrigieren, zu ergänzen, zuzustimmen, wie auch immer. Denn bei uns hängt immer ein Fragezeichen an der Paraphrasierung sozusagen mit dran. Damit sozusagen das Gegenüber das Mandat hat, zu sagen, stimmt so oder stimmt nicht so. Und auch selbst wenn es nicht so ganz stimmt, wir nicht so ganz getroffen haben, ist das eine gute Sache. Denn dann macht das Gegenüber ja nochmal deutlicher, wo wir uns nicht ganz verstanden haben und geht vielleicht dabei auch mehr in die Tiefe und versteht sich selbst ein Stückchen mehr. Du merkst vielleicht schon, das Gute an dieser Technik ist, dass wir eben nicht beeinflussen und unsere Meinung mitgeben, sondern dass wir wirklich nur hören, was ist beim Gegenüber und dieser Person auch helfen, genauer zu verstehen, was eigentlich passiert in der eigenen Seele. Das heißt, sie ist super geeignet, wenn das eigene Kind zum Beispiel wiederkommt vom Besuch beim Ex-Partner, bei der Ex-Partnerin und wir einfach auffangen möchten, was da passiert ist oder auch einfach mitbekommen wollen, was da passiert ist, damit wir gegebenenfalls eingreifen können, wenn Handlungsbedarf besteht oder auch jemanden begleiten können, durch solche vielleicht herausfordernden Erlebnisse. Oder sagen wir mal, der Vater ist schon wieder nicht zum Geburtstag des Kindes erschienen und wir hören raus, das Kind ist sehr enttäuscht und fühlt sich eigentlich ungeliebt vom Elternteil und hat aber Schwierigkeiten, das zu sagen, weil es irgendwie das Gefühl hat, es ist verboten, so einen Gedanken überhaupt zu äußern oder so, dann ist es ganz wichtig, das nochmal auf den Punkt zu bringen, was ich das Kind sagen höre, damit das Kind Worte dafür findet. Und hier finde ich auch inspirierend eine sehr ähnliche Technik wie das Paraphrasieren aus der gewaltfreien Kommunikation von Rosenberg. Das ist das empathische Aufnehmen. Hier spiegeln wir sozusagen Gefühle und Bedürfnisse des Gegenübers. Also wir paraphrasieren mit einem Schwerpunkt darauf, was fühlt die andere Person offenbar, was braucht die offenbar. Also hier könnte man eben diese Enttäuschung über das erneute Fernbleiben des Vaters benennen oder das Bedürfnis nach Zuverlässigkeit, das Bedürfnis nach Liebe, nach Wertschätzung zum Beispiel. Das kann ja sehr unterschiedlich sein, welches Bedürfnis da dann unerfüllt bleibt durch so eine Aktion. Und dadurch bekommt mein Kind Worte für das, was es erlebt und versteht die eigenen Gefühle und Bedürfnisse besser und lernt dadurch, auf die eigenen Bedürfnisse auch Acht zu geben. Die Gefühle geben uns ja einen Hinweis darauf, welche Bedürfnisse erfüllt oder unerfüllt sind. Und Bedürfnisse zu erfüllen macht uns glücklich. Das heißt, hier kann ich mein Kind auch dabei begleiten, sich selber glücklich zu machen, indem es versteht, oh, welche Bedürfnisse bleiben da unerfüllt, wie kann ich damit umgehen? Und das kann sehr unterschiedlich sein und da können wir auch vielleicht gemeinsam herausarbeiten, was für das Kind ein guter Umgang wäre, dass man vielleicht erstmal sagt, ich arbeite an meiner eigenen Haltung, dass ich einfach nicht so überzeugt bin, ob wenn mein Vater ankündigt, zu meinem Geburtstag zu erscheinen, ob er dann wirklich kommt. Und dann bin ich vielleicht auch nicht so enttäuscht, wenn eine Absage kommt, weil ich ihn einfach mehr nehmen lerne, wie das Wetter. Erwartungsmanagement, würde Dr. Ramani sagen. Und ja, weiß, eine narzisstische Person ist da vielleicht nicht so verlässlich und das hat nichts mit mir zu tun und bedeutet nicht, dass ich weniger wert bin oder dass ich der anderen Person weniger bedeute, sondern die tickt halt so. Und wenn ich jedes Mal wieder erwarte, die Person verhält sich wie ein in Anführungsstrichen normaler Mensch, was auch immer das sein soll, dann, dann werde ich zwangsläufig enttäuscht. Das heißt, das wäre ein Ansatz oder ein Ansatz könnte sein zu sagen, ich lade Papa nicht mehr am Geburtstag ein, ich feiere mit dem immer nach, dann habe ich den Ärger, falls er denn kommt, nicht an meinem Ehrentag und kann den unbeschwert feiern. Oder also viele andere Möglichkeiten wären denkbar. Auf jeden Fall können wir dann, wenn wir das Bedürfnis herausgefunden haben, was dahinter steht, was unerfüllt ist, Lösungsstrategien entwickeln. Und zwar auch wieder auf Basis dessen, was mein Kind braucht, nicht von mir aufgesetzt. Das ist die Sicherung, die verhindern kann, dass meine Sorge sich erfüllt, dass ich da mich zu sehr einmische in ein Feld, was dann dazu führen kann, dass meinem Kind das andere Elternteil weggenommen wird, sozusagen, weil es einen Loyalitätskonflikt gibt. Also das ist die Verheißung dieser Technik. Ja, und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Und vielleicht möchtest du diese Technik ein bisschen in die Anwendung bringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist ja immer wie so eine Fremdsprache, wenn wir eine neue Kommunikationstechnik lernen. Vielleicht nimmst du dir vor, einmal am Tag bei irgendwem, vielleicht in einer noch nicht so wichtigen Situation, mal aktiv zuzuhören und gerne auch zu variieren mit der Formulierung deiner Paraphrasierung, damit das nicht so klingt, als ob du ein Psychobuch gefrühstückt hast. Das hilft dann auch nicht weiter. Es sollte noch nach uns klingen, was wir da sagen und zum Gegenüber passen. Und apropos Zuhören, ich möchte dich herzlich einladen zur Premiere von meiner musikalischen Krimi-Lesung. Mein Krimi ist ja kürzlich erschienen im Schatten der Insel. Da geht es um Demenz und um Kinderverschickung und so ein bisschen die späten Folgen des Dritten Reiches in unseren Tagen. Und ich führe ihn auf zusammen mit eigenen Songs aus meinem Chanson-Kabarett-Programm. Vielleicht hast du Lust zu kommen. Es findet statt am 21.04. auf dem Hamburger Theaterschiff und zwar um 13 Uhr. Es ist eine Matinee. Herzlich willkommen. Und in den Shownotes findest du natürlich auch den Link zum Theaterschiff und natürlich, wie immer, die Aktion von Sinnsucher, wo es übrigens in diesem Monat auch einen Podcast gibt, in dem ich mehrfach zu Gast bin. Hör doch gerne mal rein. Den Link findest du ebenfalls unten in den Shownotes. Ja, dann sehen wir uns ja vielleicht am 21. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit und gutes Experimentieren mit der neuen Technik. Bis zum nächsten Mal.